Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute habe ich einen lang ersehnten Gast bei mir, nämlich Jakob Risse oder auch JJ oder auch der Goldjunge. Schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
Ja, erstmal schön, dass ich da sein kann. Also das ist ja, also tatsächlich geht auch ein Traum in Erfüllung. Also das haben wir ja während Global Money Week, da hatten wir das mal besprochen. Und dann auch schon wieder ewig viel Zeit ins Land gezogen. Jakob Risse ist der Name. Das mal ganz, ganz formell, so wie es auf dem Ausweis stehen würde. Und unter vielen Synonymen, also mittlerweile in dieser Finanzszene hier in Nordrhein-Westfalen, hoffentlich positiv aufgefallen. Und im entferntesten Sinne, oder vielleicht im breitesten Sinne, so besser formuliert, beschäftige ich mich mit der Thematik ökonomische Grundbildung für Kinder und Jugendliche und stellte dann im Laufe meines Wirkens fest, dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, ob du ökonomische Bildung für Kinder und Jugendliche aufbereitest, weil der Bildungsstand hier in diesem Land darauf hinausläuft, dass du eigentlich jeder Altersgruppe genau die gleiche Finanzbildung mitbringen kannst, schlicht und ergreifend, weil alle bei Null starten.
Und du hast ja auch die Website, oder ist es ein Unternehmen, Funny Money heißt es, gegründet oder mitgegründet? Vielleicht kannst du da auch kurz einmal was zu erzählen.
Ja, das ging in 2013, überleg dir das mal. Jetzt auch schon fast 10 Jahre her. Das begann damals hier in Dortmund an der Hochschule mit der Frage, also wie kann das überhaupt sein, also dass selbst die feinen BWL-Studierenden wirklich überhaupt keine Ahnung davon haben, wie sie mit ihren privaten Finanzen umzugehen haben. Und diese Idee, die stammt jetzt nicht von mir, sondern von einer jungen Dame, die sich Professor Dr. Katrin Löhr nennt. Und die hat damals diesen Fragensatz, das war damals in 2013 ganz populär, von Frau Lusadi mit dem Investitionsspezialisierung an der Hochschule mal durchgespielt. Und da sind wir mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Also spektakulär, retrospektiv betrachtet. Und dann, also kam halt die Frage auf, ja, was machen wir denn jetzt da draus? Also seid ihr schockiert? Und dann ist man schockiert. Also man hat so viele tolle Sachen gelernt. Also jetzt kannst du linear und degressiv abschreiben, kannst einen internen Zinsfuß berechnen und gehst davon aus, also die Welt liegt dir ab hier zu Füßen. Nur um dann irgendwann festzustellen, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit dramatisch an deiner Altersvorsorge scheitern wirst, weil du keine Ahnung hast, wie du das bewerkstelligen sollst. Und da ist dann tatsächlich, damals, das war noch eine Initiative, also da sind wir hier in Dortmund, das ist auch, wo ich gerade sitze, also irgendwann auch wieder hierhin zurückgekehrt, begonnen haben, also einfach erstmal wirklich ganz in die Breite zu strukturieren. Also dass wir gesagt haben, pass mal auf, was wäre cool gewesen, wenn sie mir schon in der ersten Klasse über den Umgang mit meinem eigenen Geld beigebracht hätten.
Ja, okay. Was war das? Also, oder was ist das? Was hast du da herausgefunden oder ihr?
Rausgekommen ist tatsächlich, also vielleicht das nochmal in so der Kontext ist, und dann laufen wir so rum und besprechen in Schulen mit Auszubildenden, mit Studenten über das Thema Geld. Und explizit in der ersten Klasse, da ist eigentlich eine ganz süße Lerneinheit draus geworden. Das ist nett, das heißt der Apfelkreislauf. Und da beantworten wir, also das mehr oder minder von den Klassen, von der Klasse 1 bis 4, die große Frage, ob Geld wirklich einfach aus der Wand kommt. Weil das kennst du ja wahrscheinlich, vielleicht nimmst du das auch heute noch so wahr, also dass deine Mama oder dein Papa, die gehen einfach zur Wand und dann haben sie Geld und können dir tolle Sachen kaufen. Und das ist natürlich jetzt für eine junge Person erstmal, also das absolut kausaler Zusammenhang, dass man einfach sagt, ja, und dann muss ich halt auch, wenn ich alt genug bin, gehe ich auch zur Wand und dann erledigt sich das von alleine. Und da dann, also geht es dann halt los, also dann macht man halt diese Maschine auf und dann ist es halt so ein bisschen wie Narnia. Und halt in diesem kleinen Finanz-Narnia versteckt sich dann halt die Apfelwirtschaft. Und das ist halt ein Vater und der arbeitet in der Apfelfabrik und halt auch in diesem ganzen kleinen Wirtschaftskreislauf wird auch nur mit Äpfeln gehandelt. Und es geht auch um Apfelwährungen, die am Ende halt dann in den Geldautomaten kommen. Und dass man da halt wirklich einfach, also die jungen Leute auf eine spielerische Art und Weise, also das ist der Anspruch an diese ganze Unternehmung gewesen, also das meiner Zeit fand ich das auch immer zum Kotzen. Also dann kam so ein Typ von der Sparkasse und der roch auch schon nach Zimmerpflanze und dann hat der mit dem erhobenen Zeigefinger im karierten Anzug dich belehrt, wieso es wichtig ist, jetzt in den Knacksclub einzutreten und so. Und dann war, also es war mies, Finanzen waren nie sexy. Und so habe ich das mein Leben lang wahrgenommen und die Funny Money-Geschichte. Und dann habe ich aber auch genug, das ist halt also unser Ansatz gewesen, wie kannst du Finanzen so aufbereiten, dass du dir selber zuhören würdest. Und das ist, was Funny Money macht.
Okay, und ihr seid ja auch bei YouTube aktiv, also ihr macht auch wirklich oder bespielt verschiedene Social-Media-Kanäle und macht da einiges an Inhalten, richtig?
Genau, diese ganze Social-Media-Geschichte, das ist halt während dieses Lockdowns mehr oder minder dann halt einfach irgendwann dazugekommen. Also eigentlich sind wir Zeit unseres Lebens, also so ein Präsenzgeschäft gewesen, also dass wir halt wirklich, also man kann uns buchen und dann kommen wir zu dir, also in deinen Ausbildungsbetrieb und dann bringen wir quasi deinen Auszubildenden bei, wie man richtig mit dem Geld umgeht. Also das ist keine verkehrte Sache für so einen Arbeitgeber, wenn er halt einfach weiß, in 2 Jahren muss ich das Gehalt nicht fänden, weil ich die halt vorher in eine Situation gebracht habe, wo sie nicht in diese prekären Situationen geraten. Und genau, das Gleiche machen wir halt in Schulen. Also das ist dann hier, also meist ein staatlicher Träger, der halt einfach sagt, also auch gerade hier Land Nordrhein-Westfalen, wir haben ja große Pläne mit dem Fach Wirtschaft, aber kommen halt auch nicht so wirklich vom Fleck. Dass also eine ambitionierte Schule oder halt ein Landkreis dann einfach sagt, Mensch, wollt ihr nicht mal vorbeikommen und hier irgendwie ein Tag, zwei Tag, Projektwoche lang Workshops zum Thema Finanzbildung machen.
Okay, ja, interessant. Vielleicht hört ihr jemand hier zu, der in einer Position ist und sich schon immer mal gefragt hat, wie man das vielleicht an die Azubis weiterbringen kann oder auch an Schüler. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht daraus sogar eine Anfrage für euch entsteht.
Ja, also wir freuen uns immer. Also dafür ist es ja da. Also man muss tatsächlich auch dazu sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob es an der enorm gestiegenen Inflation oder an den 2 Jahren Pandemie liegt, aber also die Nachfrage ist tatsächlich gestiegen. Also dass man merkt, also immer mehr Leute begreifen so langsam, aber das kriegst du aus der ersten Hand auch über deinen Instagram-Kanal mit. Also dass es schon ein Thema ist, was man nicht einfach ausblenden kann. Also das wird mit der Zeit nicht besser. Und ich glaube, da sind auch gerade jetzt hier, also Deutschland und auch als Gesellschaft gefordert, also uns jetzt so langsam dann mal wirklich an einen Tisch zu setzen und uns die Frage zu stellen, was wollen wir für unsere Kinder? Und das nehme ich ja, also merkst du wahrscheinlich, also kennen uns ja jetzt auch schon, dass ich diese enorme Begeisterung für diese Thematik habe, weil ich wirklich glaube, also Geld ist ein ultra cooles Thema und da kann man super viel mitmachen und das kann man auch großartig aufbereiten und damit auch echt junge Leute erreichen und auch dafür begeistern. Aber und das ist natürlich jetzt die andere Seite der Medaille, dass du natürlich auch oft dann, oh, die bösen Kapitalisten und jetzt wollen die, dass meine Kinder am Kapitalmarkt zocken und so weit kommt es ja noch. Ne, und dann aber leider komplett die andere Seite ausblenden, dass sie ja auch nicht unterschreiben würden, ich möchte, dass mein Kind in die Altersarmut gerät. Ja. Und so weiter. Und das ist so ein bisschen mein Alltag.
Na, okay. Ja, super wichtiges Thema auf jeden Fall. Also das klingt ja auch wirklich so nach Berufung gefunden im weiteren Sinne und dann auch dich dafür entschieden, das auch hauptberuflich quasi zu machen. Also das, wofür du brennst oder was dir wichtig ist, wirklich dann auch als Beruf dann auszuüben.
Ja, also ich bin irgendwie auch so da reingestolpert, muss man auch dazu sagen. Also am Anfang ging es halt wirklich los, also dass ich das, also mich fuchst sowas dann auch. Also das gefiel mir wirklich nicht, dass ich halt festgestellt habe, weil also ich bin relativ früh, also ich habe damals auch mein Abitur schon mit dem Schwerpunkt Wirtschaft gemacht und dann also eigentlich immer in diese Kerbe geschlagen und dann also sowas Selbstverständliches eigentlich, von dem ich bis dahin aber gar nicht wusste, wie selbstverständlich und was das auch für eine Bedeutung für meinen weiteren Lebensweg haben wird. Ja, und dann fing es an, dich da reinzufuchsen und dann wurdest du halt immer besser darin und dann fing es an, anderen Leuten davon zu erzählen und dann kam das auch gut an und seitdem also modifiziert man eigentlich immer nur die didaktischen Modelle, passt hier und da mal eine Zahl an und ab dann lebt es halt von dem Feuer und ja, der Herausforderungen, wie man das an die richtigen Leute halt bringt.
Ja, es ist ja auch eine Kunst, etwas einfach zu erklären. Also es ist ja durchaus oder eigentlich immer noch super oft so, dass gerade bei Finanzen die Themen einfach durch diverse Fachwörter und Fachsprache einfach so kompliziert erklärt werden, dass einfach man das nicht versteht, wenn man nicht aus der Branche ist. Und das ist ja auch wirklich eine Kunst, eben genau das zu schaffen, dass du wirklich das Kindern erklären kannst oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Also das finde ich schon beeindruckend, wenn man das wirklich gut schafft und da auch ja diese wichtige Arbeit, sage ich mal, leisten kann und dann auch noch sieht, dass es funktioniert oder dass man angefragt wird. Und wahrscheinlich bekommst du ja auch Feedback von den Leuten oder von den Schulklassen vielleicht, die dir dann sagen, zum ersten Mal habe ich jetzt verstanden, warum Geldanlage vielleicht sinnvoll sein kann. Das stelle ich mir doch sehr bereichernd vor. Hast du mal Feedback bekommen, was du dir so richtig gemerkt hast, weil du es so toll fandest?
Also erstmal ein anderer Punkt, der mir auch noch wichtig ist am Anfang. Nämlich, also weil das ist ja auch alles mit Kalkül. Also weil quasi diese ganze Fachterminologie, die sie halt irgendwie sich überlegt haben, um relativ simple Dinge zu beschreiben, das davon lebt die Branche ja. Also quasi dieser ganze Finanzbereich, also der lebt ja in einem Land, in dem Milch und Honig fließen, weil sie dir die ganze Zeit aufs Brot schmieren können. Ja, du bist einfach zu doof dafür. Du verstehst das nicht. Du brauchst einen Experten, jemand, der das studiert hat, jemand, der einen Anzug für 8.000 Euro trägt und einen Ferrari fährt, weil nur der versteht Finanzen. Und ein Großteil der Leute lassen sich selbstverständlich einschüchtern. Und das ist aber halt die Wurzel dieses Übels, ist natürlich, also wenn du dein Leben gelebt hast bis 30 und es steht halt schon ein bisschen was auf dem Spiel, dann fällt es dir sehr viel schwerer, überhaupt nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil du natürlich denkst, will ich jetzt mit solchen Summen, und die sind ja zu deinem Einkommen relativ betrachtet immer groß, das Risiko eingehen, dass ich mich da jetzt vertue. Weil die andere Seite, also Versicherer wie auch Finanzwirtschaft, sagen dir natürlich, oh, wenn du dich da vertust, das ist aber ein sehr kostspieliger Fehler. Was aber halt, wie schon gesagt, also 2% Managementgebühren, also ich glaube, das brauche ich hier in so einem Podcast nicht erzählen. Man weiß, wo die Kosten liegen. Ja. So, und das ist ja das, wo wir halt auch ansetzen, also dass wir sagen, also im besten Fall schicken wir halt von der Schule schon Abgänger los, die halt einfach auf Augenhöhe mit diesen Leuten diskutieren können. Und das ist eigentlich die Idee hinter Finanzbildung. Und das bringt einen dann halt auch direkt zu diesen großartigen, also ich meine, da kommen tolle Feedbacks bei rum. Und ich habe auch manchmal so richtig so mal 4 DIN A4 Seiten bekommen, was jetzt alles verändert wurde und wie toll das gibt und so ein Augenöffner und jetzt sind Verträge gekündigt, die über gewesen sind. Also da kommt viel Gutes zurück. Aber die besten Nummern sind tatsächlich die, also wenn du wirklich mit der Finanzbildung dahin gehen kannst, wo sie gebraucht wird. Also ich war mal, und das ist meine allerliebste Geschichte rund um meinen Werdegang bis hierhin, ich war mal in einer Schule, die nicht mal eine Schulform hatte. Die nannte sich einfach nur Schule. Und auf Nachfrage, was ist das denn für eine Schule? Ja, es wäre eine Schule. Und dann kommst du da hin und es war einfach nur eine Schule. Und also das war so ein Auffangbecken für Leute, die jetzt halt irgendwie ja zwischen Ausbildung mehr oder minder standen. Und also wirklich ein heißes Pflaster, nennen wir es mal so. Und dann kommst du halt da rein und dann ist natürlich, begegnet man dir mit Ablehnung, weil das ist natürlich die ganze Idee, da kommt jetzt irgendeiner, der meint, er wäre klüger als wir und will uns jetzt irgendwas erzählen, der feine Student. Und da dann auch wirklich, also das lief dann darauf hinaus, also du machst die Präsentation auf, stellst fest, die werden dir definitiv nicht zuhören. Und dann haben wir einfach das ganze Ding geklippt und einfach gesagt, okay, wisst ihr was? Scheiß drauf, also wir brauchen das nicht machen. Und dann haben wir, glaube ich, einfach nur 1,5 Stunden auf dem Tisch gesessen und mit den Kids halt drüber gesprochen, also was die sich jetzt so vorstellen. Also wo soll die Reise hingehen, was sind die Ziele, was sind die Träume, was finden die alles kacke, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Um da einfach wirklich in so einem Dialog auf Augenhöhe an einem Punkt anzukommen, also wo sie am Ende gesagt haben, also ja, das macht absolut Sinn, was sie sagen. Und um ganz ehrlich zu sein, am Anfang haben wir gedacht, du bist ein Bastard, aber jetzt merken wir, du bist eigentlich ganz okay. Und obwohl, also das wahrscheinlich nicht das Feedback ist, von dem man jetzt halt sagen würde, ne, also das wäre das Erste, was man sich einrahmt, ist das doch das, was mir am besten in Erinnerung geblieben ist. Weil es über also die Beleidigung meiner Person in Form dieses positiven Feedbacks halt einfach dazu geführt hat, dass ich mir gedacht habe, ja, guck mal, was für ein 180 ich hier hinbekommen habe.
Ja, da kann man auf jeden Fall stolz drauf sein. Also ich denke schon, dass das eine enorme Leistung ist, auch wirklich dann diese Überzeugungsarbeit oder das, ja, dieses Umdenken wirklich zu schaffen. Also das klingt auf jeden Fall nach einem tollen Erfolg. Und auf jeden Fall eine Story, die man gut erzählen kann. Und vielleicht kommen wir einmal kurz auch noch ein bisschen zu dir als Person. Also wie ist das denn bei dir entstanden, dass du überhaupt Interesse an dem Thema Börse so bekommen hast? Du hast ja vorhin gesagt, du hast dich schon immer eher für den Wirtschaftsbereich interessiert. Ist es darüber dann auch die Verbindung gekommen oder wie war das?
Also wie das damals alles los, das könnte ich dir tatsächlich gar nicht so wirklich sagen. Also irgendwann entschied ich mich dafür, also diese Wirtschaftskomponente, also die erschien mir damals spannend. Und heute, rückblickend würde ich sagen, da habe ich Glück gehabt, weil die finde ich immer noch super spannend. Und ja, und dann schlug man halt so diesen Weg ein und am Anfang, also mit diesen ganzen naiven Vorstellungen, mit denen man halt in die Wirtschaft geht, ne? Oh, reich werden, oh, schnell viel Geld verdienen, oh, fast money und dann, ne, diese Begeisterung für Investmentbanking und was man dann so alles entwickelt. Ja, und dann irgendwann, also das führte dazu, dass ich enorm früh am Kapitalmarkt gewesen bin. Und natürlich auch in der harten Schule des Lebens meine Kapitalmarkterfahrung auch gesammelt habe.
Okay.
Und ja, und dann also bei dieses Funny Money Ding, also das passte halt irgendwie zu dieser anderen Begeisterung, also dass ich ein total extrovertierter Typ bin und also nie so wirklich, also das ist jetzt auch übertrieben, aber halt also auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit als andere Menschen, mich zu einer Person zu entwickeln, die irgendwann in der Lage sein wird, vor anderen Menschen Vorträge zu halten. Das ist vielleicht ein schöner Workaround, die Situation zu beschreiben. Ja, und dann hast du halt einfach also die Passion, die sich dann irgendwann natürlich halt auch ein bisschen beruhigte und man pragmatischer an die Sache ranging, zusammen mit also wirklich großartigen Finanzprodukten, die natürlich in der Zwischenzeit entstanden sind, also die man halt auch sehr viel einfacher dann halt vermitteln konnte. Und so bin ich dann irgendwann hier gelandet. Und jetzt sitze ich hier und rede mit Leuten über das Thema Geld.
Und wie investierst du denn persönlich? Also das ist so die Lieblingsfrage, die ich dann stelle. Was war denn deine erste Aktie oder dein erstes Investment, wenn du das noch weißt?
VW gekauft.
Ah, okay. Und wie kam das? Also hast du dich dann mit dem Unternehmen befasst oder fandest du einfach die Marke gut? Oder wie ist es genau passiert?
Das ist eine, weil das Ding ist, also das könnte ich sonst noch mal nachreichen, das kommentiere ich hier unter dem Podcast, weil ich jetzt gerade wüsste ich es nicht mehr, also Kopf wie ein Sieb, aber ich weiß, irgendwo auf YouTube gibt es ein Video, das haben wir vor Ewigkeiten in der Börse in Düsseldorf aufgenommen und der Name des Vortrags war mein erstes Mal. Daran erinnere ich mich noch. Und da haben der Strelo, wie auch ich, quasi unsere erste Aktie vorgestellt. Und da könnte ich gucken, ob ich mir damals selber also Kontext gegeben habe, auf den ich mich jetzt beziehen könnte. Aber lass uns für einen Moment sagen, wahrscheinlich, oder nee, oh, komm mal. Nämlich, das war, glaube ich, die Zeit, wo hier Ignacio Lopez, da, also das war ja dieser Einkäufer-Wahnsinn. Also wo zum ersten Mal also dieses Plattformsystem bei Volkswagen gewesen ist und diesen enormen Druck auf die ganzen Zulieferer ausgeübt haben. Und dann glaube ich, das ist wahrscheinlich irgendwo in der Zeitung aufgeschnappt.
Ah, okay.
Und so, und dann also, das war ja, oh, ich bin cleverer als der Rest, ich habe mal was gelesen und dann kaufe ich eine Einzelaktie und das kann auch nur ein Gewinner werden. Mhm. Ich weiß, es war ein Gewinner, aber definitiv kein Verdienter.
Okay, das heißt, du hast die quasi spontan gekauft, also auch kein Buy the Dip betrieben oder sowas, sondern einfach kurz entschlossen dein Geld investiert.
Ja, nö, ich glaube, einfach Kohle in den Markt gehämmert, also ohne überhaupt zu wissen, dass es Dips gibt.
Und wie hat sich das verändert? Wie investierst du heute?
Also mittlerweile natürlich, also sehr aufgeklärt, also im Großteil meiner Kohle liegt in ETFs. Und dann natürlich, also drumherum bin ich mittlerweile auch schon also eine ziemlich gehedgte Person. Also auch gerade jetzt in der aktuellen Marktphase merke ich halt wieder, wie clever das ist. Also dass ich mich grundsätzlich erstmal nach Ray Dalio am Weltportfolio orientiere. Was auf jeden Fall jetzt also das, was gerade passiert und wahrscheinlich auch noch im Laufe dieses Jahres passieren wird, dazu beiträgt, dass es jetzt nicht ganz so eklig wird, wie es werden könnte. Hab aber auch, und auch davon kann ich mich nicht freimachen, also auch ich bin 2018 bei dieser ganzen Hysterie eingestiegen, hab natürlich auch ein paar von diesen Hot Stocks gekauft, aber diesmal halt glücklicherweise mit dem Wissen, wann man halt aussteigen muss, also bis hierhin hat es sich sehr gut entwickelt. Ja, und jetzt mittlerweile ist der Plan, also ich habe jetzt alles, was noch so rumfliegt an Beständen mit Stoppkursen abgesichert und gehe mal ganz stark davon aus, dass ich wahrscheinlich bei einem Großteil meiner Einzelpositionen jetzt halt liquidiert werde, irgendwann im Laufe dieses Jahres und plane dann, sobald sich das beruhigt hat und wir halt hoffentlich in einen neuen Zyklus voller Prosperität einziehen werden, mir so ein cleveres Depot zu bauen. Also, dass ich halt wirklich sage, jetzt habe ich es mit 35, habe ich es endgültig verstanden. Es ist halt einfach ETFs. Ich schlage den Markt auch nicht und dann kaufe ich mir halt 5 Aktien. Die plane ich dann auch richtig im Blick zu haben. Die möchte ich richtig verstehen. Die möchte ich vorab, da bin ich jetzt gerade auch schon dran, möchte ich die richtig analysiert haben und dass ich da dann halt wirklich also die Unternehmung besitze, als würde mir der ganze Laden gehören, das im Auge behalte und dann einfach mit diesen 5 Aktien die spekulative Ende meiner Person dann nochmal zufriedenstelle. Und alles, wenn es dann wirklich juckt, da kaufe ich dann auf jeden Fall keine Trash-Aktien mehr, sondern gehe einfach geradeaus durch in eine Spielbank.
Oder ins Training. Du machst ja auch viel Kraftsport, richtig?
Das ist korrekt. Aber das läuft nochmal außerhalb der Uhr. Das ist ja einfach die tägliche Herausforderung, um überhaupt bei geistiger Gesundheit zu bleiben.
Okay. Und verrätst du, welche Aktien du da jetzt speziell dir oder welche du im Blick hast, wenn du von 5 Aktien sprichst? Also vielleicht, welche Bereiche sind das oder welche Branchen, die du vielleicht total gerne magst oder wo du dich unbedingt einlesen willst?
Das Ding also, dass ich halt mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich mir also jetzt mit diesem 5-Aktien-Portfolio plane ich mir richtig Mühe zu geben. Also der Stand, an dem das gerade ist, ist, ich habe eine Flipchart-Tafel und da schreibe ich gerade erstmal alle Aktien drauf, zu denen ich überhaupt einen Bezug habe. Also ich plane nicht mehr irgendeine Technologiebude zu kaufen, ohne überhaupt zu verstehen, was die macht, sondern also alle Aktien, die da drauf landen, das muss halt irgendwas für mich, also das ist ja dieses 3M-Modell, also ein Meaning haben. Also könnte ich, wenn du mich morgen als CEO da einsetzt, wäre ich in der Lage, dieses Unternehmen zu führen.
Okay.
Und wenn du mich morgen als Twilio CEO einsetzen würdest, dann würde das wahrscheinlich übermorgen schon pleite sein. Und ne, also dieser Phil-Town-Ansatz, also von dem kommt halt dieses 4M-Modell, also der sieht halt einfach vor, also das Wichtigste bei einer Aktie ist halt, also du musst schon auch irgendwie einen Bezug dazu haben. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, also mit dem kleinen Rahmen an Kompetenzen, den ich besitze, erstmal Aktien aufzuschreiben, wo ich sage, also entweder ich verstehe das Geschäftsmodell jetzt schon oder ich würde mir auf jeden Fall zutrauen, mich da einlesen zu können. Und die sammle ich an dieser Flipchart-Tafel. Und jetzt aktuell schreibe ich wirklich erstmal noch auf. Und dann habe ich gestern im Gespräch mit Tino, der sagte dann, wäre doch total clever, wenn du die jetzt schon anfängst, nach Branchen zu ordnen. Weil dann kannst du die ja nachher auch nochmal auf Korrelation untereinander miteinander vergleichen. Und das war dann, was ich heute gemacht habe. Also, dass ich heute auf jeden Fall schon mal 15 Branchen an die Tafel gehämmert habe. Und meine, also das paar Aktien, die ich jetzt gefunden habe, die stehen da jetzt schon drauf. Und dann plane ich jetzt erstmal dieses Jahr. Man hat ja jetzt wahrscheinlich viel Zeit, bis der Markt sich beruhigt hat, wo man dann halt ganz in Ruhe mal Wertpapiere sammeln kann. Und sobald ich dann da genug habe, wähle ich 5 aus und dann geht es halt weiter im Analyseprozess.
Ich würde gerne ein Foto davon sehen, von dieser Tafel. Aber wahrscheinlich ist das high confidential.
Ja, das kann ich dir also liebend gerne zuschicken. Ne, es ist nur, also wie in alles im Leben, ne, also das, wenn du jetzt das veröffentlichst oder irgendwie den Leuten mitteilst, welche jetzt die 5 Aktien sind, im schlimmsten Fall kaufen die das nach und dann sind die unzufrieden. Und das ist ja auch immer sowas. Also alles, wo ich jetzt sage, guten Gewissens sagen kann, also das würde ich meiner Oma auch empfehlen. Also ein ETF-Sparplan, der halt global streut. Das sage ich dir gerne und helft dir auch, das auszuwählen nach den klassischen Metriken. Ne, Vorvolumen, Kosten, eine Handelbarkeit. Aber jetzt halt so ein Projekt, also das setzt halt voraus, also du brauchst halt mal Minimum meine 15 Jahre Erfahrung an der Börse, du musst genau in meiner Situation sein und ich suche ja auch die Unternehmen aus, zu denen ich einen Bezug habe. Das heißt, das, was ich da baue, damit wird niemand anders was anfangen können.
Ja, das ist, denke ich, ein guter Ansatz. Also so aus persönlichem Interesse, muss ich sagen, würde mich jetzt schon sehr interessieren, was du da auf deiner Liste aktuell stehen hast. Aber natürlich nicht, um das jetzt hier als Anlagevorschlag zu zeigen oder sowas, sondern einfach nur, weil es mich interessieren würde.
Nee, ich schicke dir das auch zu, weil ich aber auch weiß, dass du auch Plan hast. Aber das ist halt wichtig, ne? Weil du kannst es halt auch, sowas kannst du halt nicht an jeden weitergeben. Weil sonst heißt es dann, ach ja, ich habe die einfach gekauft, weil Jakob hat die auch gekauft. Der wird schon einen guten Job gemacht haben.
Ja, das stimmt. Da muss man aufpassen, definitiv. Vielleicht noch eine Frage, die ich dir stellen möchte. Hast du in deiner Zeit an der Börse irgendwelche gravierenden Fehler gemacht, wo du sagen würdest, das möchte ich erzählen oder das möchte ich jemandem mitteilen, damit er oder sie diesen Fehler nicht macht?
Ja, da habe ich, hab eine richtig gute Geschichte, Dinge, die man vermeiden sollte. Und zwar, ich habe im Jahr 2013 auf 14 rüber griechische Staatsanleihen gehandelt. Und die, also das ist eigentlich ein Lehrstück Beispiel dafür, also wieso du wirklich das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen solltest, mit dieser ganzen Investmentprozess. Also das ging halt los, das machte halt so die Runde, damals waren wir noch in Foren, zu dieser Zeit, da gab es noch diese ganzen wirklichen Social Media Apps, ich glaube, da war noch Facebook, weiß ich gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein Forum. Und da machte also der Deal deines Lebens, die Arbitrage-Situation des Jahrhunderts, die Runde. Und zwar, die Ausgangssituation ist gewesen, dass griechische Staatsanleihen, also eine Staatsanleihe, soll ich das erklären oder meinst du, die Zuhörer
können? Ich glaube, das wissen eigentlich, also vielleicht, wenn du es in kurzen Sätzen einmal schnell anreißen magst.
Ja, also eine Staatsanleihe ist ja nichts anderes als ein Schuldschein. Und es gibt halt ein Datum, da muss der Schuldschein in voller Höhe zurückgezahlt werden. Und das nennt man dann Pari bei einer Anleihe. Und eine Staatsanleihe, die kann grundsätzlich unter Pari notieren. Das heißt, du kannst halt theoretisch die Schulden günstiger einkaufen. Also du kannst theoretisch eine Schuldenlast von 100 Euro für 50 kaufen, wenn du clever bist. Also nein, nicht wenn du clever bist. Das ist genau, wieso es mich so viel Geld gekostet hat. Das ist möglich. So, und dann von der Idee, also für 100 Euro griechische Staatsschulden konnte man mitten in der Euro-Krise, haben die 30 Euro gekostet. Und dann sagte jetzt jemand, ja, überleg dir das mal. Sollte Griechenland diese Staatsanleihe, also die sind in so verschiedenen Tranchen, werden die halt ausgegeben und dann gab es halt so einen Stichtag, das war im Sommer, weiß ich noch. Und sollten sie diese Tranche nicht bedienen können, also halt quasi die Staatsanleihen nicht in voll auszahlen, dann würde das faktisch bedeuten, Griechenland geht pleite und wenn Griechenland pleite geht, dann bricht die Eurozone auseinander. Und das war natürlich was, also auch gerade wenn du die Polemik da zu der Zeit in den Medien gehört hast, das war dir klar. Also niemand wird die Eurozone auseinanderbrechen lassen. Also haben wir uns gedacht, jetzt ist ja total clever und dann kaufst du jetzt halt einfach für 30 die Staatsanleihen und am Ende kauft mir die Europäische Zentralbank für einen Huni wieder ab. Und ich mache halt im Endeffekt 70 Marge, weil ich clever bin. Und also wie alles in dieser Investmentwelt gibt es für absolut nichts eine Garantie. Und das ist halt wichtig, das ist die Message, die ich mit dieser Geschichte halt immer ganz gerne verbinde. Ist also egal, wie sicher das ist. Also wenn die Leute dir sagen, in 24 Stunden siehst du die Kohle auf jeden Fall wieder und die Europäische Zentralbank bürgt dafür, dann ist das, nichts ist das wert, dieses Versprechen. Und so kam es auch mit meiner griechischen Staatsanleihe, weil was ich mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen konnte, ist, dass man einfach sagt, ja, pass mal auf, wir haben uns überlegt, wir nehmen so einen schönen Anglizismus und wir nennen das einen Haircut und wir schneiden einfach die griechischen Schulden oben ab. Und dann quasi für meine Staatsanleihe, die ich für 30 gekauft habe, bekomme ich nicht mal die 30, also ich bekomme also den gesunkenen Wert in noch mal kleiner. Also ich habe für meine 30, die ich bezahlt habe, 28 wiederbekommen. Und die auch noch, also in so einer ganz wilden Stückelung, also ich glaube, die haben fast 18 verschiedene Wertpapiere dann nach dem Haircut eingebucht, die natürlich auch sofort abgesunken sind. Und also bis ich die auch verkauft hatte, also beim Ende nicht mal mitbekommen, wie viel ich überhaupt verloren habe, aber super räudiger Deal mit dem Hinweis, also egal wie sicher es dir erscheint, du solltest definitiv, wenn du spekulieren möchtest, immer mit sehr kleinen Beträgen und dann sieh einfach zu, dass das, was man zumindest weitestgehend abschätzen kann, macht das lieber richtig, anstatt dich auf irgendwelche vagen Versprechungen aus einem Internetforum beziehungsweise vage Versprechen von der Europäischen Kommission zu vertrauen.
Ja, Wahnsinn. Ja,
wenn ich drüber nachdenke.
Ja. Okay, also Wahnsinnsgeschichte habe ich jetzt so auch noch nicht, oder zumindest hat mir das bisher noch niemand erzählt, auch wenn es vielleicht schon mehreren Leuten passiert ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Beispiel, was nicht zur Nachahmung empfohlen wird, definitiv.
Das kannst du nachlesen, My Big Fat Greek Bond hieß es damals.
Ach, okay. Wahnsinn. Und vielleicht auch noch eine oder ein anderes Thema, was ich auch noch ansprechen möchte. Du liest ja auch unheimlich viel, weiß ich aus sicherer Quelle. Hast du da vielleicht Top 3 Bücher oder dein Lieblingsbuch zum Thema Finanzen?
Ah ja, okay. Das ist noch ein wichtiger Zusatz. Also ich sag mal, also die Top 3, also mit wirklichem Mehrwert. Also was ich jetzt gerade, also das habe ich das viel mehr in die Hand, weil also wir hatten da bei Börsenbunch drüber gesprochen. Da habe ich also frei aus dem Kopf gerade noch so eben diese 4Ms mitbekommen. Also ich würde auf jeden Fall Rule Number One Investing von Phil Town. Das habe ich jetzt in dem Zusammenhang nochmal gelesen. Und bei 3-4 Jahre später fällt mir auf, das ist wirklich ein cleveres Buch. Also das kann ich in dieser Form, also für wirklich, wenn du sagst, ich möchte mich mit Einzelwerten beschäftigen, muss man, glaube ich, also das genannt haben. Dann für den etwas breiteren Kontext, also wie genau gehe ich jetzt mit meinem Leben als Investor um? Also weil das ist ja auch also eine Entscheidung, die man ja irgendwann trifft, also dass man merkt, also ich interessiere mich weiter für diese Thematik über alles, was der ETF-Sparplan mir jetzt bietet, hinaus. Da würde ich auf jeden Fall das Geist-Bier-Buch Lehr- und Wanderjahre eines Value-Investors noch ins Rennen bringen wollen. Und dann, weil es sich einfach so gehört und weil es definitiv ein Buch ist, was man gelesen haben muss, das ist dann immer souverän investieren in Indexfonds, Gerd Kommer, also das ist die Bibel und das musst du dich nachts wecken lassen können. Und wenn die Leute dich fragen, was steht bei Gerd Kommer auf Seite 30, dritte Zeile, dann kannst du es im besten Fall wiedergeben. Okay. Das sind meine Top 3.
Super, ja, die verlinke ich auf jeden Fall dann auch nochmal unter dem oder in den Shownotes und im Artikel dazu. Und was ich natürlich auch verlinken möchte, ist euer wunderbarer YouTube-Kanal, wo ihr immer das Börsenbunch-Ensemble, ich würde mal sagen, veranstaltet, aber das klingt fast schon negativ. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz was zu erzählen. Was ist das eigentlich? Wer macht da alles mit? Und worum geht's?
Also fangen wir erstmal an mit, also das ist hochkarätig besetzt, weil wir haben nämlich auch Lisa Osana mal als Gast gehabt.
Oh, wow.
Muss uns mal irgendjemand nachmachen, erstmal in dieser Größenordnung. also das ist eigentlich also da, also das war die Global Money Week 2021. Da ging es darum, also es war ja alles im Lockdown und keiner wusste ein und aus und irgendwie jetzt wollte ich Global Money Week auch nicht ausfallen lassen, dann hast du halt so und ich musste eigentlich alle Veranstaltungen, ich musste wie wir das alle zu Zoom einladen und dann alle irgendwie organisieren. So und dann, also komme ich irgendwann auch bei der Börse Düsseldorf an, sage ich, sag, hier, hallo, der Strelo, wie sieht's aus, Global Money Week 2021, haben Sie Lust irgendwas zu machen? Ja, was könnte man da denn machen? Und dann pitchte ich ihm die Idee, lass uns mal was machen, das nennen wir das große Fragenfeuerwerk. Mit Riss und Strelo, so hieß es damals. Und dann sollen die Leute, die schicken uns Fragen zur Börse und wir beantworten die einfach live bei Zoom. Und dann haben wir das gemacht und das kam gar nicht mal so schlecht an. Also damals noch ganz, ganz kleine Verhältnisse. Und dann strich so ein bisschen Zeit ins Land und dann hatte ich auch sowieso, also mit jemandem, den kennt man auf Instagram unter Finlockblock. Also so tauchte der da damals auf. Und das war so ein Typ, also der war mir, den habe ich gesehen, der war mir von Anfang an sympathisch. Gibt nicht viele Leute auf Instagram, wo ich halt wirklich von Anfang an gesagt habe, das sind gute Leute, da zählst du übrigens auch zu. Also ich habe, deins war mir auch von Anfang an sympathisch, weil es authentisch war. Und das ging mir bei diesem Tino aus Dresden ähnlich. Und also mit dem kam ich damals über diesen Barings Bank Film. High Speed Money hieß der. Und der hat ja das gepostet und das ist so ein nischiger Film, den kennen wenige. Und dann sprach ich ihn drauf an und dann war, schwelgten wir in Nostalgie und so. Und dann waren wir schnell, dass wir gemerkt haben, das ist auf Augenhöhe. Und auf jeden Fall so, dann kam so ein Punkt, wo ich sagte, Mensch, sollen wir nicht mal irgendwas zusammen machen? Und dann waren wir irgendwie 2-3 Mal live auf Instagram. Das war eigentlich auch ganz cool. Und dann verlief das alles im Sand. Und dann diese Kombination aus, das mit der Strelo und einfach Zoom ins Internet übertragen, ist eigentlich ein ganz cleveres Format. Dann haben wir da Tino damals davon überzeugen können, damit einzusteigen. Und das ist das klassische Ensemble gewesen. Also mit diesen drei Leuten gingen wir damals ins Rennen. In einem komplett unstrukturierten Format. Also das lebt auch heute noch davon, dass, also ich bereite zwar Folien vor, aber niemand bereitet sich auf diese Sendung vor. Also das ist, entsteht komplett spontan. Also dass die wissen halt nicht, was passiert, was auch zu den eigentlichen Mehrwert dieses Formates ausmacht. Also dass die dann auch da sitzen und sich fragen, wie kommt dieser Junge überhaupt auf diese ganzen wahnsinnigen Ideen? Ja, und das ist dann, also fing das an, also naja, es wuchs eigentlich nicht. Also es war eigentlich von Anfang an, jetzt so langsam kommt es, aber eine Zeit lang passierte da einfach nichts. Und dann waren einfach nur wir zu dritt und haben uns über Börse unterhalten. Und das machte den Charme aus, weil also man hat sich eigentlich gegenseitig die Köpfe eingehauen, wer was über Börse denkt und zwei Leute haben zugeguckt live im Chat. Ja, und dann, also haben wir einfach, weil es auch schön war, so irgendwie so ein bisschen wie Kaffeeklatsch, also eine wunderbare Butterfahrt mit den Jungs, und dann ging es halt irgendwann los, also wir können auch mal einen Gast einladen. Und dann hatten wir damals hier Christoph Geier von der Commerzbank, der kam dann als erster und hat Chartanalyse mit uns gemacht. Starke Folge. Ja, und dann ging es halt so weiter, also dass uns halt aufgefallen ist, also das sind jetzt drei Leute, die schon ein gutes Netzwerk haben und halt auch an coole Leute rankommen können, und dann halt einfach genau dieses Format, also dann kriegst du so eine E-Mail, ja, muss ich irgendwas vorbereiten, und dann schreibst du eine E-Mail zurück, nee, wir bereiten auch nichts vor, wir machen das irgendwie spontan, und dann kriegst du so ein Zwinker-Smiley zurück, und das ist, wie dieses Format läuft.
Okay.
Aber eine Empfehlung. Ich empfehle das allen, die zuhören, sich das anzugucken.
Ja, unbedingt. Das ist most underrated YouTube-Finanz-Channel, muss man sagen, oder?
Ja, ja. Also ich sag mal, Eigenlob stinkt selbstverständlich, aber man muss halt dazu sagen, also ich selbst aus Beobachterperspektive, also ich lerne crazy viel da. Also allein dieser Austausch mit Tino und Herr Strelo, ne, weil ich meine, die sind ja jetzt wirklich schon lange dabei und die machen das Geschäft halt auch echt schon, also Jahrzehnte. Und da einfach nur, also diese Denkprozesse sich anzuhören, und dann, also ich mache ja diese Folge und dann kriegst du wenig mit, weil the heat of the moment. Und dann gucke ich mir das ja selber nochmal an. Jetzt haben wir das ja auch in Podcast umgewandert. Jetzt höre ich das im Auto. Und wenn du einfach nur hörst, also was die so erzählen und wie die auf diese Gedanken kommen, und dann, es macht auch alles Sinn. Ne? Und das war ja genauso wie, wenn ich jetzt das, also Börsenmensch damals nicht gestartet hätte, ich will gar nicht wissen, mit was für einer Exposure ich jetzt in diesen Bärenmarkt hier gerutscht wäre. Und wie teuer mich das zu stehen gekommen wäre. Aber irgendwie Tino, der fing irgendwie letztes Jahr schon an, ja, also verkauft jetzt China, fängt so langsam an, aus Positionen auszusteigen, und Markt erscheint ihm komplett überhitzt. Ende des Zyklus, dann kommt er mir mit Howard Marx, ne? Und das, du hast das schon alles gelesen, ne? Und ich meine, das ist, sind ja alles Begriffe, aber das halt in die Praxis umzusetzen. Also, weil, ne? Ja, es erscheint dir sinnig, aber dann denkst du dir, boah, wenn ich aber 5% Rendite liegen lasse, wäre ja auch kacke. Aber wenn ich natürlich halt irgendwie minus 50% einsparen kann, ist das halt einfach super genial. Und das ist also, wieso ich das auch selber als ein echt unterbewertetes Format halt ansehe, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich selber, also ich bin allein in diesem Jahr, wo wir das jetzt machen, also als Investor wahrscheinlich 20 Jahre älter geworden.
Wahnsinn, ja. Ja, das kann ich aber bestätigen. Also ich habe zwar nicht jede Folge bisher gesehen, muss ich gestehen, aber wenn ich eine geschaut habe, dann gab es immer ordentlich was man daraus mitnehmen konnte. Und vielleicht auch noch eine kurze Erwähnung oder Empfehlung. Tino hat ja jetzt auch einen eigenen Podcast, Schwimmen lernen heißt der. Ich glaube, er macht das komplett alleine aktuell, richtig? Oder hat Interviewformate macht er, glaube ich, nicht bisher. Aber da sollte man auch definitiv einmal reinhören oder beziehungsweise den am besten direkt abonnieren und regelmäßig reinhören, weil das sind auch super spannende Formate, alleine schon zu Themen wie zum Beispiel Risiko. Was ist Risiko überhaupt? Oder was ist Risiko in Bezug auf Aktien? Das beleuchtet nochmal so viel und so anders als alles, was man sonst so in diesem, ja, in diesem Standard-Aktionärs- oder in diesen Standardbörseninhalten so mitbekommt. So ist meine Ansicht auf jeden Fall.
Bin ich zu 100% bei dir, weil das ist genau das, also was ich auch, also wieso dieser Typ auch so kultig ist, ne? Also weil, also mal ganz abgesehen davon, dass das also der abgefahrenste Podcast ist, den ich überhaupt abonniert habe. Also kurz gefolgt von daher selbstverständlich, aber auf diese Gedanken und diese Zusammenhänge auch herzustellen. Und also, und das Tolle an dem ist ja, also der macht das ja wirklich schon sein Leben lang. Also der rockt diese Werbeagentur und dann hat er das Cash und dann fängt er halt einfach an, von diesem Cash halt zu leben. Und die Gedanken, die du dir machst, wenn du halt wirklich also davon leben musst, ne? Also halt quasi, wenn nicht irgendwie noch so anderes Income dazukommst, die sind so gut, also auch wirklich für jeden Investor. Und dann aber diese Parallelen, die er dann halt so findet, in, also aus welchen Zusammenhängen, und das ist ja genau dieser Podcast, also und am Ende ist es ja das. Also was Tino mir beigebracht hat, ist, also es geht bei der Börse nie um Gewinne, es geht einfach immer darum, Verluste zu begrenzen. Verluste begrenzen ist halt immer, du musst halt einfach nonstop dein Risiko im Blick haben. Und ne, so ein ambitionierter Typ wie ich, der natürlich immer nur auf der Upside geguckt hat und sich halt irgendwie gedacht hat, guck mal, ich als genialer Investor, ich kaufe einen Tesla und mache damit 1000%. Und dann irgendwann sagt er zu mir, ja, so ziemlich große Position, ha. Sagt er so, ja. Sagt er so, ja, und was, wenn der was passiert? Dann sag ich so, naja, ich habe schon einen Stop-Loss. Und dann sagt er so, ja, wann hast du den denn, ist der sehr knapp? Dann sag ich so, naja, ist schon 200 Euro drunter gerade. Aber die Aktie ist ja auch volatil, sag ich. Sagt er zu mir so, ja. Und ne, also bei dem Volumen, das du da rumfliegen hast, so rechne das mal halt x 200 und guck dir mal die Zahl an. Willst du das wirklich verlieren? Und dir wird halt klar, absolut nicht. Das möchte ich nicht mehr verlieren. Und das von dieser Perspektive aus zu sehen, das ist dieser Mann und das ist dieser Mehrwert. Und halt auch, ich glaube, auch gerade in die Marktphase, in die wir jetzt halt reinkommen werden, werden, glaube ich, viele Leute echt gut damit bedient, jetzt so langsam diese Scheuklappen abzulegen und sich mit dem Gedanken anzufreuen. Also ab hier ist es halt Risikomanagement oder Untergang.
Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges an guten Empfehlungen heute schon gegeben, glaube ich, oder in der Folge insgesamt. Also sowohl was Bücher betrifft, als auch YouTube-Kanäle, als auch Podcast-Formate. Hast du vielleicht noch einen, ja, vielleicht einen Tipp oder noch eine Empfehlung, die du gerne nennen möchtest?
Ja, also ich würde ganz gerne noch erstmal dich loben für deinen Einsatz, wie das alles hier zustande gekommen ist mit der Global Money Week. Weil das ist nämlich auch noch was, also was nicht unerwähnt bleiben soll, also den riesigen Mehrwert, den du ja auch gestiftet hast, zu der diesjährigen Global Money Week in Deutschland.
Ja, da kann ich dir direkt auch zurückgeben. Das hat mich auch enorm gefreut, da von dir eingeladen worden zu sein. Also fand ich klasse.
Ja, also das möchte ich aber auch nochmal explizit und auch in diesem Podcast nochmal loben, weil also das Format als solches ist ja, also wie alles in meinem Berufszweig, also Finanzbildung in Deutschland irgendwie an den Mann zu bringen, das kränkelt leider sehr. Und so eine lebhafte junge Frau, die hat auch wirklich mal Ahnung von dieser Thematik hat, also das, was ich an Feedback bekommen habe von den Leuten, das war halt wirklich großartig. Also auch so sympathisch, toll aufbereitet, großartige Sachen, gut, dass ich die im Internet gefunden habe und das wollte ich hier auch nochmal angesprochen haben, weil ich glaube, also diese Global Money Week, auch gerade was den Reach angeht, also da hast du wirklich einen riesen Mehrwert gestiftet und da muss man immer dazu sagen, gerade in diesem Kontext Global Money Week, was ja, also wenn es um das Thema Finanzbildung geht und wir sagen wir mal, das gucken wir uns an wie eine Weltmeisterschaft, dann bist du ja quasi in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft für ökonomische Bildung angetreten und hast also wirklich für dieses Land und vor allem auch auf internationaler Ebene wirklich mal einen großartigen Mehrwert und das vor allem ja auch unentgeltlich, das muss man ja auch immer noch dazu sagen, also das ganze Ding, weil Deutschland nicht bereit ist, mir auch nur einen Cent für die Organisation zu zahlen.
Noch nicht.
Ja, aber wenn man sich das halt anguckt, ne, also ich weiß nicht, ob du mal auf dieser großen Global Money Week Seite gewesen bist, ja, was andere Länder veranstalten. Und dann fragst du dich auch, wo das Finanzministerium oder das Wirtschaftsministerium ist, uns mit diesem Vorhaben hier in Deutschland mal zu unterstützen. Aber stattdessen kriegen wir wahrscheinlich nur noch mehr Kapitalertragssteuer. Das gute Leben in diesem Land.
Vielen, vielen Dank für dein Lob. Ja, mein Wunsch wäre definitiv auch, dass diese Themen in den nächsten Jahren noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und gerade dazu sind Social-Media-Formate oder auch Webseiten, Blogs, Podcast-Formate in meinen Augen sehr, sehr gut geeignet, gerade um eben auch jüngere Leute zu erreichen. Und ja, wenn wir von einer positiven Entwicklung ausgehen, ist es ja durchaus möglich, dass auch unser Land in einigen Jahren sich hier ein Beispiel an anderen nimmt und dann vielleicht das ganze Thema auch finanziell, also auch für dich jetzt vielleicht unterstützt wird.
Ja, muss man sagen, das ist nicht mal das Ding, aber wie du schon sagst, also am Ende ist es ja, also jetzt Leute wie wir, im besten Alter bezeichne ich uns beide jetzt mal. Man merkt also bei dieser Finanzthematik jetzt wirklich zum ersten Mal, also man muss auch einfach Verantwortung übernehmen. Ne? Also den alten Leuten ist das herzlich egal, wie die jungen Leute mit ihrem Geld umgehen. Und wir als die erste Generation, die jetzt halt also zum einen die positiven Mehrwerte, also du musst ja nur ins Depot gucken oder halt einfach deinen allgemeinen Umgang mit dem Geld, seit du dich mit dem Thema Geld beschäftigst, betrachten. Und dass das an uns allem anscheinend nach liegt, das an die nächste Generation zu vermitteln. Und das ist das Wichtige daran, ne? Also dass man halt irgendwie merkt, also man ist halt nicht mehr einfach irgendwie Jakob, das Individuum, das halt irgendwie in Dortmund so ein bisschen rumzieht und ein paar Vorträge hält, sondern dass man halt jetzt so langsam auch einfach versteht, also es liegt an Jakob Risse und Lisa Osada, die nächste Generation auch zu retten, ne? Und ich meine, das ist gefühlt ja, was Global Money Week ist. wenn es sonst keiner macht, müssen wir beide das machen. Und übrigens auch jeder, der hier zuhört. Ne? Also ab einem gewissen Punkt sind wir einmal dann unglücklicherweise die Generation, die die Verantwortung übernehmen muss. Und da ist einer wie ich wirklich glücklich, also dass man dann so Leute wie dich findet oder halt andere großartige Leute, die ich auch im Internet getroffen habe, wo man einfach sagen kann, also denen kannst du so ein Projekt auch anvertrauen. Und so macht es auch Spaß. Und das finde ich auch gut. Und das ist also mein Tipp, den ich geben kann. Redet mehr über Geld.
Ja, absolut. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt 45 Minuten schon, sind wir schon fast am Reden. Dann würde ich sagen, damit schließen wir die Folge hier auch ab heute. Ich werde auf jeden Fall nochmal alles, was wir besprochen haben und alle Empfehlungen und Kanäle und Webseiten in die Shownotes packen und auch nochmal in den Artikel, dich natürlich auch nochmal verlinken. Und ja, dann würde ich dir noch das Schlusswort geben, wenn du vielleicht noch einen abschließenden Satz sagen möchtest. Und schön, dass du heute so spontan Zeit hattest. Und ja, wir werden bestimmt demnächst wieder was zusammen machen.
Davon gehe ich auch ganz stark aus. Und nochmal tausend Dank, dass du mich eingeladen hast. Also es ist ja ein wirklich sehr angenehmes Format, wenn man jetzt hier mal wirklich vor dem Mikrofon sitzt und es nicht einfach nur im Auto hört. Und ja, genau. Also ich denke, dass das wird eine starke Folge bestimmt. Bauchgefühl. Und sonst also nach jahrelanger Recherche habe ich rausgefunden, dass die optimalen Schlussworte für Sendungen dieser Art eigentlich immer sind: Wir sehen uns später im Internet, weil das ist ja, wo das Ganze hier im Endeffekt fortgesetzt wird.
Sehr schön, vielen Dank. Und damit endet auch die heutige Folge. Wie immer freut es mich ganz besonders, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Und natürlich freue ich mich auch sehr über eine Bewertung des Podcasts bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und wenn ihr Anregungen, Interviewvorschläge, Themenvorschläge habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an podcast@aktiengramm.de. Ich freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.